SWR 2 Tandem.
Nach über 3 Jahren Krieg ist in Syrien die medizinische Versorgung weitgehend zusammengebrochen. Leidtragende sind vor allem die Kriegsverletzten und Behinderte, die auf Dauer fremde Hilfe brauchen. Unsere Autorin Martina Sabra hat im Frühjahr in der jordanischen Hauptstadt Amman ein Reha-Zentrum für syrische Kriegsverletzte besucht. Ich will mein Leben wieder haben, heißt ihr Bericht.
Zwei Uhr nachmittags, Essenszeit. Die bettlägerigen Patienten sind bereits versorgt. Alle, die sich selbst fortbewegen können, treffen sich in der Küche. Mit dem Rollator, mit dem Rollstuhl oder an Krücken. Insgesamt nehmen rund 12 Männer an dem langen Kiefernholztisch Platz. Abu Fahed, der Koch, hat liebevoll eingedeckt. Bis vor einigen Monaten war er selbst Patient. Es gibt Kibbeh aus dem Ofen, ein syrisches Gericht aus gebackenem Hackfleisch, Weizengrütze und Pinienkernen. Die Männer greifen zu. Abu Fahed lädt mich ein, mitzuessen. Malek, der Ingenieurstudent, dem ein Granatsplitter das Bein zerschmetterte. Rabia, dem bei einer friedlichen Demonstration beide Nieren weggeschossen wurden und der querschnittsgelähmt bleiben wird. Alle, die hier sitzen, haben kriegsbedingte Verletzungen und alle sind Flüchtlinge. Rund die Hälfte der ehemaligen syrischen Wohnbevölkerung, mehr als 10 Millionen Menschen, haben ihr Zuhause verloren. Hunderttausende Syrer sind verletzt, rund die Hälfte so schwer, dass sie Reha-Maßnahmen brauchen. Aber selbst große Hilfsorganisationen erreichen nur einen Bruchteil der Bedürftigen. Sozial engagierte Exilsyrer haben deshalb private Reha-Zentren gegründet, in denen Bedürftige kostenlos behandelt werden, stationär und ambulant. Dar Ishtishfa heißen diese Zentren auf Arabisch. Das Reha-Zentrum in Amman, in dem ich zu Besuch bin, hat eine besondere Geschichte. Es wurde von Frauen gegründet. Eine der Gründerinnen ist Samara Atassi, 31 Jahre alt, Mutter von 2 Kindern und von Beruf Apothekerin.
Andere Reha-Zentren bieten vielleicht mehr Technik und Apparate. Bei uns ist die Atmosphäre sehr wichtig. Wir wollen, dass die Patienten sich hier geborgen und geschützt fühlen, dass sie das Gefühl haben, wir sind eine Familie. Eure Verletzungen sind unsere Verletzungen.
Die Atassis sind eine alteingesessene Familie aus dem syrischen Homs. Samara wuchs in Großbritannien und Syrien auf. Sie studierte Pharmazie in Damaskus und arbeitete danach als Apothekerin. Doch mit dem Beginn der Revolution 2011 wurde die Lage im Land immer gefährlicher.
Ich hatte Angst, festgenommen zu werden. Alle um mich herum wurden festgenommen. Ich hatte auch Angst um die Kinder.
Seit dem Beginn der Revolution stehen Ärzte, Krankenpfleger und Pharmazeuten in Syrien unter Generalverdacht. Sie könnten ja verletzte Regimegegner und Rebellen versorgen. Samara Atassi floh mit ihrer Familie nach Jordanien. Arbeiten durfte sie als Flüchtling nicht. Doch sie wollte ihren Landsleuten unbedingt helfen. Sie kontaktierte alte Freundinnen und startete einen Rundruf in sozialen Netzwerken.
Samira kannte ich vorher schon, aus England. Zeyna aus Schulzeiten. Ravia und Manar kannte ich vorher nicht. Wir haben uns zuerst per Facebook ausgetauscht und uns dann in Amman getroffen. Am Anfang haben wir es mit klassischer Nothilfe versucht. Aber dann wurde uns klar, dass die Verletzten und die Frauen eine andere Form der Unterstützung brauchten. Nicht punktuell, sondern dauerhaft und nachhaltig. So kamen wir auf das Reha-Zentrum für physische und psychische Rehabilitation und auf die Frauenkooperative.
Samara, Samira, Manar, Zeyna und Ravia gründeten den Verein Syrian Women Across Borders. Auf Deutsch, syrische Frauen über Grenzen hinweg. Die 5 trommelten bei wohlhabenden Familienmitgliedern und Freunden Spenden zusammen und dachten sich wirksame Fundraising-Aktionen aus. Für die Frauenkooperative schafften sie Näh- und Stickmaschinen an. Für das Reha-Zentrum kauften sie Krankenbetten, medizinisches Gerät und Medikamente.
Uns allen geht es wirtschaftlich gut. Und wir haben alle viele Kontakte, schon aus der Zeit vor dem Krieg. Auch, dass wir in verschiedenen Ländern leben, hilft uns.
Knapp 2 Jahre nach seiner Gründung hat sich das Reha-Zentrum der Syrian Women Across Borders zu einer festen Adresse für die syrische Community in Amman entwickelt. Es gibt eine Männer- und eine Frauenstation mit Betten für maximal 25 Patientinnen und Patienten. Neben der Reha und der Frauenkooperative bieten die Syrian Women Across Borders mittlerweile auch Nachhilfekurse für Abiturienten an. Damit alles unter einem Dach stattfinden kann, haben Samara und ihre Mitstreiterinnen in einem ruhigen Mittelklasse-Wohnviertel in Amman ein großes Mehrfamilienhaus mit mehreren Etagen angemietet. Hier darf ich im Frühjahr 2014 einige Tage den Alltag miterleben und mehr über die persönlichen Geschichten einiger Patienten und Pfleger erfahren. Es ist Freitag, der wöchentliche Ruhetag der Muslime, 8:30 Uhr morgens. Einige Patienten schlafen noch, andere haben die Morgentoilette schon hinter sich. Dabei geholfen hat ihnen Muayyad. Er ist examinierter Krankenpfleger. Jetzt ist Pause, Zeit für eine Zigarette eigentlich. Doch ein Patient meldet sich. Mohammed muss zur Toilette. Muayyad fährt ihn mit dem Rollstuhl ins Bad. Später darf ich kurz mit ins Krankenzimmer. Muayyad hieft den jungen Mann ins Bett. Mohammed ist sehr dünn. Unter der locker sitzenden Pyjama-Hose zeichnen sich die Hüft- und Beckenknochen deutlich ab. Ich frage Muayyad, was ihm zugestoßen ist.
Er wurde angeschossen. Dabei wurde das Rückenmark verletzt. Er hat im Moment kein Gefühl in den Beinen und kann nicht laufen. Aber wir hoffen, dass er wieder auf die Füße kommt. Er liegt auf diesem luftgefüllten Gummiring, weil er einen Dekubitus hat, ein Liegegeschwür. Das ist gefährlich. Patienten können daran sterben. Du kannst dir die Wunde ansehen, wenn du magst.
Mohammed hat hörbar starke Schmerzen. Ich möchte die Wunde nicht ansehen.
Am Anfang konnte Mohammed nur liegen. Jetzt kann er schon in einem Rollstuhl sitzen. In einigen Monaten wird er den Rollstuhl selbst ans Bett schieben und sich hineinhieven. Es braucht Zeit. Und er selbst braucht auch Zeit, um sich an seine neue Lebenssituation zu gewöhnen. Aber ich bin sicher, er wird sich daran gewöhnen.
Mohammed liegt wieder in seinem Bett. Er hat ein Schmerzmittel bekommen. Muayyad hat nun Zeit, seine Zigarette zu rauchen. Aus dem Lautsprecher tönen Koransuren.
Die Rezitationen wirken auf die Patienten beruhigend. Wir sind Muslime und wir mögen das, dass wir beim Aufwachen an Gott denken. Vor allem am Morgen. Später, gegen 10, 11 Uhr, wechseln wir das Programm. Dann hört jeder, was er will. Fußball, Nachrichten, Spielfilme, auch Tanz und Musik.
Muayyad bringt Nescafé für uns beide. Ich nutze den Moment, bevor der nächste Patient ruft, um ihn einige persönliche Dinge zu fragen. Er ist Ende 20, verheiratet, Vater von 2 Kindern und stammt aus Daraa in Südsyrien, wo 2011 die Revolution gegen das Regime von Bashar al-Assad begann. Damals hatte Muayyad 2 gute Jobs. Als Dozent an einer staatlichen Krankenpflegeschule und als Krankenpfleger in einem privaten Krankenhaus. Er kam finanziell zurecht, wollte in Syrien bleiben. Doch die Luftwaffe des Assad-Regimes legte nahezu die gesamte Region Daraa in Schutt und Asche. Als die Geheimpolizei dann auch noch seinen jüngsten Bruder verhaftete und ihn 2 Monate lang schwer folterte, wollte er nur noch eins: seine Familie schützen. 2013 floh er mit seiner damals schwangeren Frau und seinem 9 Monate alten Sohn ins benachbarte Jordanien.
Wir sind nachts über die Grenze gegangen. Wir waren eine sehr große Gruppe, alle zusammen wohl an die 2000 Menschen. Es gab Checkpoints der Armee. Wir waren zu Fuß unterwegs. Den Babys haben wir Betäubungsmittel gegeben, damit sie nicht weinen oder schreien und uns verraten. Wir sind genau auf der Mitte zwischen 2 Armeestützpunkten hindurchgelaufen. Ein Trupp der Freien Syrischen Armee hat uns Deckung gegeben. Es gab einen Schusswechsel. Wir mussten uns auf den Boden legen. Aber unserer Gruppe ist zum Glück nichts passiert. Aber vor und nach uns sind einige Gruppen unter Feuer geraten und es gab Tote.
Muayed und seine Familie mussten zunächst ins Flüchtlingslager Zaatari in Nordjordanien. Dank der Bürgschaft eines Verwandten, der bereits in Jordanien lebte, konnten sie aber bald nach Amman umziehen. Wie Samara Atassi darf auch Muayed als Flüchtling in Jordanien nicht arbeiten. Im Reha-Zentrum ist er Praktikant. Bezahlt wird er durch eine Spende. Muayed hätte lieber einen regulären Job, aber er ist froh, dass er in seinem erlernten Beruf arbeiten und etwas für seine Landsleute tun kann.
Wir behandeln hier hauptsächlich Patienten mit Verletzungen der Wirbelsäule und des Rückenmarks oder mit Schädel-Hirn-Verletzungen, die alle durch Granatsplitter oder Schüsse verursacht wurden. Außerdem haben wir aktuell 3 Patienten, denen Arme oder Beine amputiert wurden. Es gibt auch viele Bauchschüsse und schwere Organverletzungen. Weil das Regime auch die medizinische Versorgung in weiten Teilen zerstört hat, erhalten viele Verletzte die notwendige Behandlung nicht rechtzeitig oder gar nicht. Dadurch kommt es zu Komplikationen und in der Folge zu Lähmungen und Amputationen. Wir schätzen, dass es mittlerweile rund 1 Million Verletzte gibt und die Hälfte davon wird dauerhaft behindert bleiben.
Wenn Muayed Schicht hat, ist er allein für 18 Männer verantwortlich. Dass er sich heute auch noch um eine Journalistin kümmern muss, macht es nicht einfacher. Doch mit seiner kräftigen Statur und seiner sonoren Stimme strahlt er Gelassenheit aus. Er stellt mir Malek vor, 21 Jahre alt, Student. Ein breitschultriger junger Mann mit glattem Haar und feinen Gesichtszügen, der früher sehr sportlich gewesen sein muss. Malek entschuldigt sich, weil er mit der Morgentoilette noch nicht ganz fertig ist. Das Gehen fällt ihm sichtlich schwer. Ein Bein ist in Gips. Langsam humpelt er mit dem Rollator ins Krankenzimmer und setzt sich auf die Bettkante. Ich frage ihn nach seinem Leben vor dem Krieg.
Ich wurde 1993 geboren und bin in Daraa aufgewachsen. Nach dem Abitur habe ich in Aleppo Elektrotechnik studiert. Ich wollte meinen Abschluss machen und dann auswandern. Ich wollte auch, dass meine Schwestern im Ausland studieren. Kanada hat mich besonders fasziniert. Ich habe alles darüber gelesen, über die Pflanzen- und Tierwelt, alles.
Im Herbst 2011 begann Malek mit seinem Studium an der Universität Aleppo. Sein erstes Jahr bestand er mit sehr guten Noten. Im Winter 2012 wurde die Situation an der Uni immer brenzliger. Es wimmelte von Agenten des Regimes, die jeglichen Protest im Keim ersticken sollten. Dennoch kam es zu friedlichen Demonstrationen. Das Regime bombardierte und beschoss daraufhin einzelne Wohnblocks der Studenten. Vorlesungen und Seminare fielen immer öfter aus. Und auch die über 300 Kilometer lange Fahrt zur Familie wurde immer gefährlicher. Im Sommer 2013 war Malek bei seiner Mutter und seinen Schwestern in Daraa. Regierungstruppen und Rebellen hatten eigentlich eine mehrtägige Waffenruhe vereinbart. Nichts deutete auf ein bevorstehendes Gefecht hin. Es war der 15. August 2013. Morgens früh um 8.
Wir waren schon in ein anderes Haus gezogen, wo es sicherer war. Eigentlich wollten wir aus unserem alten Haus nur noch ein paar Sachen holen. Das Geschoss schlug genau zwischen mir und meinem kleinen Bruder ein. Er war erst 10 Jahre alt. Er und meine Mutter waren auf der Stelle tot.
Dass Malek überlebt hat, grenzt an ein Wunder. Seine Oberschenkelarterie war gerissen. Als er am Abend in einem Krankenhaus in Amman endlich in den Operationssaal geschoben wurde, war ein Wadenmuskel wegen mangelnder Durchblutung bereits abgestorben. Kompetente Chirurgen schafften es dennoch, das Bein zu retten. Malek wird voraussichtlich für ein Jahr im Reha-Zentrum bleiben. Der körperliche Heilungsprozess kommt voran. Doch seine Mutter und seinen kleinen Bruder kann ihm niemand zurückbringen. Nachts kann er oft nicht schlafen. Tagsüber will er dann nur ins Bett, die Decke über den Kopf ziehen, alles vergessen.
Ich bin jetzt 21. Normalerweise hätte ich jetzt noch 1-2 Jahre bis zum Unidiplom gehabt. Bis jetzt habe ich alles in allem 2,5, fast 3 Jahre verloren. Andere absolvieren in dieser Zeit ein ganzes Studium. Man kann vieles ersetzen, aber nicht die verlorene Lebenszeit. Ich will mein Leben wieder haben.
Im Reha-Zentrum wird Malek nicht nur physisch behandelt. Der soziale Zusammenhalt und Gesprächsgruppen mit einem Psychologen sollen ihn auch seelisch stärken. Alle im Zentrum, Patienten und Personal, müssen mit Trauer, Ohnmacht und Perspektivlosigkeit fertig werden. Und alle haben in Syrien schreckliche Dinge gesehen. Der schlachsige Basil trägt Jeans und einen weißen Kittel. Er hat immer einen Scherz parat und hält mit seinem Humor das Team und die Patienten bei Laune. Basil interessierte sich wenig für Politik. Im Sommer 2012 hatte er sein Diplom in Physiotherapie gemacht und in Damaskus seinen ersten Job in einem Krankenhaus gefunden. Er arbeitete in der Kinderabteilung. Doch dann erlebte er Szenen wie aus einem Horrorfilm.
Eines Tages wurde im Hof vor unserer Abteilung ein Kühllaster abgestellt. Geheimdienstler schoben Wache. Es stank entsetzlich. An den Türen des Lasters konnten wir Blutflecken sehen. Kurz darauf fuhren mehrere Lieferwagen auf den Hof. Sie waren voller Leichen. Die Leichen wurden in den Kühllaster umgeladen. Dabei konnten wir sehen, dass sich darin bereits Leichen befanden. Einige waren auf dem Rücken gefesselt. Während sie mit den Toten hantierten, haben die Geheimdienstler gelacht und Sprüche geklopft wie: Riech mal, das Parfüm des Todes. 10 Tage ging das so. Der Gestank breitete sich im ganzen Viertel aus. Alle, die ins Krankenhaus kamen, mussten Mundschutz tragen. Dann wurde der Laster abtransportiert.
Bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit floh Basil nach Jordanien. Im Reha-Zentrum fand er die Möglichkeit, in seinem erlernten Beruf als Physiotherapeut zu arbeiten. Im Krankengymnastikraum ist am späten Vormittag immer viel los. Einige Patienten sitzen auf dem Heimtrainer, andere bringen sich mit lauter Musik in Stimmung. Der jüngste Patient, Rami, ist erst 6 Jahre alt. Rami erlitt bei seiner Geburt mangels Sauerstoff eine Hirnlähmung, in der medizinischen Fachsprache Zerebralparese, kurz CP.
Kinder mit CP sind nicht immer geistig behindert. Aber sie können sich nicht richtig bewegen. Und manche neigen zu einer Form von Autismus.
Der kleine Rami kommt 2-mal die Woche zur ambulanten Behandlung. Er stammt aus Damaskus. Bis 2011 ging er dort regelmäßig zur Therapie. Doch wegen des Krieges verlor Rami volle 2 Jahre. Jetzt versucht Basil, das Versäumte mit ihm nachzuholen. Er greift zu einem Kinderdreirad, das in der Ecke steht.
Der Junge hat motorische und seelische Probleme. Er sondert sich ab. Ich versuche deshalb, ihm nahe zu sein. Das Fahrrad hier trainiert die Muskeln, die er zum Laufen braucht, und sein Gleichgewicht. Auch seine Arme und Hände werden gestärkt. Los geht's.
Behinderte wie Rami sind die unsichtbaren Opfer des Krieges in Syrien. Die weitgehende Zerstörung des Gesundheitssystems durch das Regime hat dazu geführt, dass viele Kranke in Syrien einen leisen Tod sterben. Denn chronisch Kranke, Krebspatienten oder Menschen mit Behinderungen erhalten lebensnotwendige Therapien nicht mehr. Amer Hafez besaß in Syrien eine Praxis für Gesichts- und Kieferchirurgie. Als im März 2011 die Revolution begann, brach eines Morgens die Geheimpolizei in seine Wohnung ein. Es war 5 Uhr in der Früh, die Töchter schliefen im Kinderzimmer. Die Agenten verbanden ihm die Augen, warfen ihn in ein Auto und verschleppten ihn in ein Folterzentrum. Er erlebte grauenvolle Szenen. Freigekommen sei er nur, sagt er, weil seine Frau Russin ist und auch er selbst die russische Staatsbürgerschaft hat. Unmittelbar nach seiner Freilassung nahm Amer Hafez Frau und Kinder und verließ das Land. Seine Praxis existiert nicht mehr. Shabiha, Terrormilizen des Assad-Regimes, haben nach seiner Flucht alles zertrümmert. Jetzt ist der Endvierziger mit den weichen Gesichtszügen medizinischer Leiter des Reha-Zentrums in Amman.
Manche unserer Patienten können fast wieder wie früher leben, sogar ihre alten Berufe wieder ausüben. Aber unsere Kapazitäten sind begrenzt. Wir müssen immer erst Patienten entlassen, damit wir neue aufnehmen können. Aber wir wollen möglichst vielen eine Chance geben.
Möglichst vielen eine Chance geben, sowohl Männern als auch Frauen. Samara Atassi nimmt mich mit in die Frauenabteilung in der ersten Etage. Es ist früher Nachmittag und sehr ruhig. Die meisten Patientinnen halten Siesta. Doch eine ist wach. Samara stellt sie mir als Randa vor, eine Landfrau aus dem äußersten Süden Syriens. Randas Verletzung ist 3 Monate her. Es passierte, als sie mit ihrem Mann zum Acker fuhr. Randa saß auf dem Rücksitz des Mopeds.
Ein Granatsplitter hat mein Bein getroffen. Ich bin vom Moped gefallen. Die Schmerzen waren furchtbar. Ich dachte zuerst, mein Mann sei tot, aber er war unverletzt, bis auf das Gehör. Er kann noch immer nicht richtig hören.
Randa wurde über die Grenze nach Jordanien gebracht. In Amman musste ihr rechtes Bein oberhalb des Knies amputiert werden. Sie klappt die Bettdecke hoch, zeigt mir den bandagierten Stumpf. Das linke Knie war ebenfalls schwer verletzt. Eine Woche lang lag Randa im Koma. Nach dem Aufwachen habe sie sterben wollen. Doch dann habe sie an ihre Kinder gedacht, an ihren Mann. Auch der Glaube gab ihr Kraft.
Die Leute sagten, das ist dein Nasib, dein Schicksal. Du kommst sicher ins Paradies. Denk dir einfach, dein Bein sei vor dir ins Paradies gegangen. Als ich das hörte, hat sich mein Herz etwas beruhigt.
Während Randa erzählt, greift sie mit beiden Händen nach dem Haltegriff über dem Bett und zieht sich hoch. Sie beißt die Zähne zusammen. Dass sie wieder aufrecht sitzen kann, ist für sie ein großer Fortschritt. Wenn alles gut geht, wird sie in einigen Wochen eine Prothese erhalten. Dann will sie zurück zu ihrer Familie in Syrien. Trotz des Krieges.
Ich vertraue auf Gott. Wo soll ich sonst hin? Dort ist mein Zuhause. Dort sind meine Kinder, mein Mann. Alle sind dort. Ich habe hier keinen Ort. Sobald ich geheilt bin, gehen wir nach Hause.
2 Tage lang durfte ich im Reha-Zentrum der Syrian Women Across Borders in Amman mit dabei sein. Allen Patienten hier ist bewusst, dass das Leben auch nach der Reha schwer sein wird. Aber die Solidarität, die die Menschen hier erleben, birgt die Hoffnung, dass es ein anderes, neues, friedliches Syrien geben kann.
Ich will mein Leben wieder haben. Ein Reha-Zentrum für syrische Flüchtlinge in Jordanien. Von Martina Sabra.